In dieser Einheit geht es um Charakter und Auftrag eines Anbetungsleiters. Das heißt, es geht um euch als Person. Wenn ihr euch an die erste Einheit erinnert, das Herz der Anbetung, da haben wir schon gemerkt, dass es der Anbetung weniger um das geht, was wir tun, als um das, was wir sind. Das gilt für uns als Anbeter, die wir also selber in der Gemeinde sitzen und stehen und Gott anbeten, natürlich genauso wie für uns als Anbetungsleiter, die wir versuchen, andere Leute in die Anbetung mitzunehmen. Und deswegen ist es vielleicht sinnvoll, am Ende so eines Seminars, nachdem man viel darüber nachgedacht hat, wie man es denn macht, nochmal zu überlegen, was heißt das für euch, für uns als Person, in diesen Dienst gestellt zu sein, diese Aufgabe zu übernehmen. Wie kommt man dahin? Welche Verantwortung übernimmt man damit? Was für Eigenschaften braucht man dafür? Was ist die Vision, die dahinter steckt? Und da möchte ich euch mitnehmen in das Leben eines berühmten Anbetungsleiters aus der Bibel. Vielleicht des berühmtesten. Nämlich von David. 1. Samuel 16. Überschrift heißt, David wird zum König gesalbt. Der erste Satz heißt, der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Das ist eigentlich die Geschichte von, der Anfang der Geschichte von König David. Aber auch nur eigentlich, denn uneigentlich geht sie schon vorher los. David ist in Kapitel 13 schon mal erwähnt. Da ist es nämlich das Kapitel, wo Saul den Krieg gegen die Philister führt und wo Gott ihn verwirft. Nun heißt es in Kapitel 13, Vers 13, Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Denn der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über dein Volk. Denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Das heißt, die Geschichte fängt schon ein paar Kapitel vorher an, nämlich da, wo Gott sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht hat. Soll nicht heißen, dass Anbetungsleitung nur etwas für Männer ist, aber in diesem Fall, bei David war es nun mal so. Aber es fängt damit an, dass Gott sich auf die Suche macht, dass Gott sich seine Leute raussucht. Dass Gott entscheidet, wer diesen Job übernimmt. Und Saul war eigentlich auch von Gott berufen, aber sein Leben passte nicht zu dem Auftrag. Er hat sich von Gott abgewandt, er war in seinem Leben kein Anbeter Gottes. Er hat das eigene Wege gegangen, er hat sich nicht an die Gebote Gottes gehalten. Und dann sagt Gott zu ihm, du hast töricht gehandelt, hast dich nicht gehalten an das, was Gott gesagt hat. Und deswegen ist sein Königtum beendet. Aber jetzt habe ich mir einen gesucht nach meinem Herzen. Und das ist David. Und jetzt kommt also diese Geschichte. Aber es ist gut zu wissen, dass Gott im Verborgenen schon lange vorher seine Auswahl getroffen hat. Und jetzt soll das also auch offensichtlich werden. Samuel, der Prophet, macht sich auf die Suche, kommt nach Bethlehem zu dem Haus von Isai und sagt, hier, einer von deinen Söhnen, der wird König werden. Und wir werden nachher sehen, dass es nicht nur, dass David nicht nur ein großer König war, sondern auch ein Anbetungsleiter in seinem Volk. Und Isai ist natürlich mächtig stolz, holt alle seine Söhne, fast alle, führt sie dem Samuel vor. Und Samuel sieht sich den ersten an und sagt sich hier in Vers 6, als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Denkt sich, ja, das ist so jemand, wie man sich das vorstellt. War wahrscheinlich groß, stark und alles, was man sich so von einem König vorstellte. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist ein entscheidender Satz, auch für uns. Gott sieht nicht auf das, was auf das Menschen sehen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. So oft beurteilen wir die Qualität von Mitarbeitern, von Anbetungsleitern nach dem, was man so äußerlich sieht. Ja? Da ist jemand, der kann das irgendwie oder der ist halt in seinem Auftreten irgendwie forsch, ja? Steht gerne vorne. Dann fragen wir hier nochmal, ob der nicht auch gleich die Anbetungsleitung übernehmen will. Aber Gott hat andere Kriterien. Bei Gott geht es um das Herz. Das ist das Erste, was er bei euch sucht. Wo ist euer Herz? Und das ist das Kriterium für die Berufung. Danach sucht Gott. Der Isai lässt hier einen Sohn nach dem anderen auflaufen, ja, und immer sagt Samuel, das ist er. Und Gott sagt, nein, das ist er nicht. Und am Ende wissen sie gar nicht mehr, was sie machen sollen. Und dann sagt Samuel, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und dann fragt er, sind das denn wirklich alle? Gibt es da nicht vielleicht doch noch einen? Und siehe da, es gibt noch übrig, der Jüngste, siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Hier sehen wir die Berufungsgeschichte, wie alles anfängt. Das erste ist, Gott hat sich auf die Suche gemacht. Gott sucht sich seine Leute. Das zweite ist, Gott schaut das Herz an. Und das dritte ist, Gott begabt seine Leute. Diese Salbung ist ja ein Zeichen dafür, dass Gott seinen Geist gibt und mit seinem Geist seine Gegenwart, seine Kraft, seine Beauftragung, seine Fähigkeiten. Und das alles steht am Anfang dieses Dienstes. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott hat ihn gesucht, sein Herz, Gott hat sein Herz gesehen und Gott hat ihn begabt. Und das ist, glaube ich, wichtig für uns zu wissen, dass es da anfängt. Es ist nicht ein Job, in den wir uns selber reindrängeln, oder ein Job, den man mal eben so übernimmt, weil es einem Spaß macht, sondern etwas, wozu Gott seine Leute sucht. Wenn ihr jetzt schon das Zittern und Flattern kriegt, weil ihr denkt, ups, ich habe überhaupt keine großartige Berufung erlebt, ich bin nicht mitten in der Nacht wach geworden und hörte eine Stimme, du sollst Lobpreisleiter werden, ja, dann ist das auch nicht das, was ich meine. Es ist ja auch hier eine sehr verborgene Geschichte. Gott hat sich jemand nach seinem Herzen gesucht, aber der David weiß da noch nicht viel von. Der David ist noch bei den Schafen, als der Samuel schon ankommt. Gott nimmt einen ganz normalen Menschen wie den Samuel und schickt ihn dahin und sagt, Samuel, du sagst dem David, dass er das machen soll. Also Gott beauftragt ja manchmal auch durch andere Menschen. Zum Beispiel durch die Leiter einer Gemeinde. So wie der Samuel, der war ja hier der Prophet, der Leiter des Volkes. Und der hat den Auftrag, David zu sagen, der Herr hat dich berufen. Vielleicht hat euch das jemand in der Gemeinde gesagt, ich glaube, dass du das machen solltest. Ich glaube, du kannst das. Und dann habt ihr vielleicht gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder gibt es auch andere, die das viel besser können. Aber das ist Gott nicht so wichtig. Und Gott guckt das Herz an und er beruft sich seine Leute. Und er begabt seine Leute. Das ist dieses schöne Wort von der Salbung, ja, die Salbung eines Lobpreisleiters, was man sonst vielleicht nur in äußerst charismatischen Gemeinden hört. Ja, aber das ist genau hier, was in diesem Text drin steht. Diese Salbung brauchen wir. Nämlich den Auftrag Gottes, die Begabung Gottes, den Heiligen Geist Gottes, die Kraft Gottes. Alles das, was da mit diesem Füllhorn über David ausgekippt wird. Das heißt, es kann sogar sein, dass wir von uns aus gar nicht so fähig dazu sind. Aber Gott sagt, macht nichts. Hauptsache dein Herz ist da, den Rest gebe ich dir dazu. Und kippt sein Salböl über euch aus. Das ist doch gut zu wissen. Also, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das Zweite, was wir bei David sehen, etwas, was wir auch gut als Anbetungsleiter brauchen können, David war ein Hirte. David war ein Hirte, das war das, was er zuerst gelernt hat. Ja? Hier, es ist noch übrig, der Jüngste, siehe, er hütet die Schafe. Ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass Gott sich einen Hirten raussucht für diesen Dienst. Ich glaube, dass Anbetungsleiter vieles von dem brauchen, was Hirten haben. Wenn ihr euch das Bild mal vorstellt, David selber hat ja ein Lied geschrieben über das Leben eines Hirten, was man so macht als Hirte, ja, was ein guter Hirte ist. Er hatte Ahnung davon und hat deswegen ein Lied geschrieben, hat gesagt, eigentlich ist Gott so ein Hirte. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Das ist eigentlich eine gute Jobbeschreibung für einen Hirten. Ja? Da sind Schafe, die Schafe haben Durst und Hunger. Vielleicht erinnert ihr euch an den ersten Abend, die erste Einheit, das Gespräch über Anbetung am Brunnen in Sichem. Es geht um Durst. Die Schafe haben Durst, der Hirte hat auch kein Wasser, aber der Hirte weiß, wo das Wasser ist und wo die grünen Wiesen sind. Deswegen nimmt der Hirte die Schafe mit auf den Weg und geht mit ihnen zum frischen Wasser. Das beschreibt annähernd ganz gut, was wir als Anbetungsleiter machen. Da sind Leute mit einem Hunger nach Gott, mit einem Durst nach Leben, denen wir nichts anzubieten haben. Es ist ja nicht unsere Aufgabe, die Leute zufriedenzustellen mit der schönen Musik, die wir machen, oder dem schönen Gesang, den wir ihnen bieten. Es ist ja nicht an uns, ein schönes Konzert zu machen, mit dem wir ihre Seelen trösten, sondern wir sagen, wir wissen, wo die Quelle des Lebens ist und wir laden euch ein, dass wir zusammen dahin gehen. Wir nehmen die Leute mit auf einen Weg, den Weg der Anbetung. Und wir haben das Bild vom Weg jetzt schon öfters gehört in den Einheiten, egal ob es der Weg des Sohnes zurück nach Hause zum Vater ist, ob es der Weg in das Haus eines Freundes ist, den man besucht, oder der Weg in den Tempel, alles das ist eine Beschreibung für unseren Weg zu Gott. Und deswegen ist unser Job als Anbetungsleiter der Job eines Hirten, nämlich Leute mitzunehmen auf diesen Weg. Und hier in Deutschland ist es ja immer so, der Hirte ist eher ein Schäfer. Der Schäfer ist irgendwie, der stellt sich halt mit seinem Wohnwagen auf die Wiese und lässt die Schafe Schafe sein, ja, und stellt sich irgendwie daneben, guckt, dass alles in Ordnung ist, ist schon wachsam, ja, aber man muss sie nicht groß irgendwo hinführen. In Israel ist das ein bisschen anders, da gibt es irgendwie sehr viel Wüste und viele Berge und steile Täler und nur sehr wenig Wasser. Das heißt, da müssen die Hirten immer morgens, also die sind in so einem Lager mit ihren Schafen, und morgens müssen sie sich auf den Weg machen dahin, wo es das Wasser gibt und die Wiesen, und dann müssen sie wieder zurück. Und das ist so richtig, da muss man ganz schön kraxeln und klettern und den Weg erstmal finden. Und da gibt es manche Wegstrecken, vor allen Dingen am Anfang vielleicht, da muss der Hirte erstmal so die Leitung übernehmen, ja. Und sagen, heute gehen wir mal in die Richtung. Und dann geht der Hirte voran, ja, und nimmt sich den Leithammel mit und dann folgen die Schafe nach auf den Weg. Ja. Irgendwann, wenn das Wasser dann in Sicht ist, ja, oder es dann runtergeht ins Tal zum Wasser hin, da braucht der Hirte nicht mehr viel zu leiten, da wissen die Schafe schon selber, wo sie hinwollen. Der Hirte braucht eigentlich nur mitzugehen und die Schafe sich selbst zu überlassen. Und das ist auch ein bisschen das, was wir als Anbetungsleiter machen. Vielleicht muss man am Anfang ein bisschen mehr die Leitung übernehmen, mal ein freundliches, einladendes Wort sagen, jetzt machen wir mal dies oder das, wir singen ein Lied oder stehen mal auf. Heute geht's in diese Richtung. Aber je mehr man auf diesem Weg in die Gegenwart Gottes ist, desto mehr kann man auch die Leute sich selbst überlassen, weil die eigentlich selber wissen, wo sie hinwollen, nämlich Gott begegnen. Und so kann man sich immer mehr zurücknehmen auf dem Weg und die Leute gehen lassen. Man muss sie nicht antreiben, das ist auch nicht der Job eines Hirten. Man unterscheidet ja zwischen Schafhirten und Ziegenhirten. Ziegenhirten müssen irgendwie immer ihre Ziegen antreiben. Ja? Das ist hier nicht gemeint, sondern brauchen die Leute nicht zu prügeln. Bete doch mal an, ja? Mach doch mal dies, mach mal jenes, sei nicht so träge. Ja? Das ist nicht unser Job, sondern sie freundlich mit auf den Weg zu nehmen. Vieles, was man von Hirten lernen kann, lade ich euch ein, mal selber euch anzuschauen. Psalm 23 ist eine gute, ausführliche Beschreibung, was Hirten machen. Erquicket meine Seele. Ist auch schön. Ich denke, eine gute Anbetungszeit sollte immer etwas Erfrischendes, Erquickendes etwas Lebenbringendes haben. Er führe mich auf rechter Straße, da haben wir wieder die Richtung, auch die Frage nach wahrer und falscher Anbetung, die Inhalte der Anbetung, das ist immer so ein bisschen auch Wegweisung. Auch im finsteren Tal fürchte ich kein Unglück. Auch wenn ich schon wanderte durchs finstere Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet, dass Anbetung nicht immer nur die fröhlichen, beglückten Schafe, die über die grünen Wiesen springen, ja, sondern auch manchmal der Weg durchs finstere Todestal. Aber die Gewissheit, dass wir auch da auf dem Weg mit Gott sind und zu Gott. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ist auch ein schönes Bild für Anbetung. Gott lädt uns ein an seinen Tisch. Das Abendmahl ist eigentlich der deutlichste Ausdruck dafür. Abendmahl ist eigentlich ein sehr intensiver Ausdruck von Anbetung. Du salbst mein Haupt mit Öl. Da sind wir wieder bei dem, was Gott tut. Ups, Gott tut in der Anbetung. Dass er uns anrührt, dass er seinen Geist ausgießt, dass er redet, dass er Heilung gibt, dass er Kraft gibt. All das, was dieses Salböl in der Bibel symbolisiert. Und das Letzte, was am Ende dieses Psalms steht, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Da haben wir wieder das Bild vom Weg in das Haus Gottes. Und da finden wir das Zuhause. Also das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung für das, was wir machen als Anbetungsleiter. Eine Jobbeschreibung, aber auch eine, ja, wie sagt man das, eine Profilbeschreibung, was man so braucht dafür. Okay, also David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, David war ein Hirte und David war ein Musiker. David war ein Musiker. Das stellt sich auch im selben Kapitel 1. Samuel 16 raus, etwas später. Da sagt nämlich der König Saul: Seht euch um nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters. Der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinem Reden und schön gestaltet, und der Herr ist mit ihm. Und dann lassen sie ihn holen und David wird angestellt als hauptamtlicher Musiker am Hof des Königs Sauls. Ich finde das sehr interessant, weil das ist ja im Grunde sind das ja zwei verschiedene Geschichten. Die eine Geschichte ist so, wie Gott durch Samuel den David beruft und sucht, irgendwo auf den Schaffeldern, wo ihn niemand wirklich ernst nimmt und wahrnimmt. Das andere ist das, was die Menschen sehen. Die Menschen sehen in David erstmal den guten Musiker. Ja, das war das, was äußerlich zu sehen war, was die Leute auch bewundert haben, wo sie sagen, da ist jemand, den können wir brauchen. Der ist des Saitenspieles kundig. Ja? Und ich finde das schön, dass es da steht, weil ich denke, als Anbetungsleiter ist es auch gut und hilfreich, wenn wir gute Musiker sind. Und ich habe darüber schon geredet, dass das ja eine Skala sein kann, die, wo man weit unten anfängt und die aber nach oben offen ist, ja? Wo man auch mit 10% oder 20% ruhig startet und sich dafür nicht schämt. Sagt, wenn ich das, was ich habe, bringe ich jetzt schon mal Gott, aber ich kann ja auch an mir arbeiten. Ich kann ja auch an meinen musikalischen Fähigkeiten arbeiten. Ich kann auch mein Instrument lernen. Jedenfalls haben wir gehört, dass Musik sehr wichtig ist für die Anbetung. Deswegen ist gut, dass wir als Anbetungsleiter auch Musik machen. Einfach nochmal die Erinnerung, 4000 Musiker im Tempel, 1. Chronik 23, Vers 5, 288 Leute, die im Gesang geübt waren, allesamt Meister, 1. Chronik 25, Vers 7, 120 Priester, die mit Trompeten bliesen, in der heiligen Bläsersektion, 2. Chronik 5, Vers 12. Also da können wir auch viel von David lernen. Viele seiner Lieder sind in den Psalmen aufgeschrieben. Und warum die Musik so wichtig ist, darüber haben wir ja schon gehört in der zweiten Einheit, weil sie einfach uns mehr in der Tiefe anspricht, weil eine geistliche Kraft da drin liegt. Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Außer diesen normalen Erwägungen, dass man mit Musik gut gemeinsam etwas machen kann, dass Musik die Emotionen anspricht, dass Musik ein Ausdruck der Kreativität Gottes ist, ist auch noch eine Sache, die wir bei David sehen, ist die geistliche Kraft der Musik. Er wird ja da angestellt von König Saul und dann wird gesagt, dass immer wenn er seine Lobpreislieder gespielt hat, dass dann die bösen Geister wichen. Und das zeigt, dass Musik nicht einfach nur nette Unterhaltung oder Untermalung ist, sondern dass da eine geistliche Kraft drin liegt, die von Gott kommt, die die bösen Geister vertrieben hat. Und wir sehen es auch etwas später bei einem anderen König von Israel, dem König Josaphat, nachzulesen in 2. Chronik 20. Ein König von Israel, die waren wieder mal angegriffen von den Ammonitern, die wollten das Land überfallen und Josaphat und seine Leute da in Jerusalem, die wussten nicht, was sie machen sollen, dann haben sie eine Gebetsversammlung gemacht. Und dann heißt es, als sie den Herrn anbeteten, sprach Gott durch einen Propheten. Auch hier haben wir wieder das Anbeten und das Hören, das Prophetische kommt zusammen. Gott sprach durch einen Propheten und sagte, morgen, wenn ihr in den Kampf zieht, machen wir mal die Schlachtordnung ein bisschen anders. Normalerweise schicken wir ja immer erst die Schildträger voraus und dann kommen die Lanzenträger und dann kommen die Bogenschützen und so. Morgen machen wir es mal anders. Da ziehen die Sänger voraus und dann kommen die Leute mit den Pauken und den Zimbeln und dann die Leute mit den Saitenspielen. Und dann singt ihr Lobpreislieder. Gesagt, getan. Wir haben auf den Herrn gehört und haben das gemacht. Zogen also am nächsten Tag in die Schlacht mit den Sängern, den Pauken und Zimbeln und den Lobpreisliedern. Und siehe da, die Feinde wurden in die Flucht geschlagen, ohne dass es überhaupt einen Kampf gab. Das zeigt auch etwas von der geistlichen Kraft, die in der Musik drin steckt. Also, David, der Musiker. Ich glaube, da haben wir auch ja schon viel drüber geredet. Da habt ihr auch viel zu tun. Das nächste, was wir bei David sehen, David war ein Kämpfer. David war ein Kämpfer. Die nächste Geschichte, die wir von David lesen, ist sein Kampf gegen den Riesen Goliath. Und das Schönste an dieser Geschichte, finde ich, außer dem Kampf, den wir ja gegen Goliath, von dem er schon immer viel gehört hat, ist, wie David sich als trainierter Kämpfer schon in seiner Jugend outet. 1. Samuel 17, Vers 34 berichtet er dem Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von seiner Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Ja? Das ist also ein kampferprobter junger Mann, der da kommt. Und ich glaube, wir brauchen etwas von dieser Kämpfernatur für den Dienst als Anbetungsleiter. Ich glaube, dass es sehr viel zu kämpfen gibt. Und zwar in verschiedenen Ebenen. Erstmal glaube ich, und das habe ich am ersten Abend schon gesagt, dass Anbetung an sich immer auch ein Kampf ist. So wie hier der Kampf zwischen den Israeliten und den Philistern nicht nur ein militärischer Kampf war, sondern auch ein Kampf um den wahren Gott. Der Goliath ist ja bewusst aufgetreten und hat den Gott Israels gelästert. Und David ist ihm bewusst entgegengetreten und hat gesagt, ich trete den Kampf gegen dich an, um zu zeigen, dass unser Gott der wahre Gott ist. Das heißt, da steckt ein geistlicher Konflikt dahinter, wie das immer bei der Anbetung der Fall ist. Ich hatte es am Anfang gesagt, Anbetung ist immer ein Ruf in die Entscheidung zwischen den falschen Götzen, an denen Menschen hängen, an denen auch wir hängen, und dem wahren Gott. Insofern ist Anbetung für jeden von uns erstmal ein Kampf, das zu machen. Eigene Dinge loszulassen. Allein diese Geste, sich auf den Boden zu werfen vor Gott in der Anbetung, sein Leben niederzulegen, die Kontrolle über das Leben aufzugeben und sie Gott zu übergeben, das geht nicht ohne inneren Kampf. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man gibt nicht gerne die Götzen seines eigenen Lebens auf. Seien es Menschen, die einem lieb und wichtig sind, Dinge, die einem gehören, Pläne und Visionen, die man hat für sein eigenes Leben, das gibt man nicht leichtfertig auf für Gott. Aber manchmal ist es so, dass Gott uns ruft, Dinge loszulassen, um unser Herz nur an ihn zu hängen. Und das ist in sich schon ein Kampf, für den wir gewappnet sein müssen. Das macht man nicht mal eben so. Und genauso müsst ihr euch vorstellen, die Leute, die ihr in die Anbetung leiten wollt, die hängen mit ihren Herzen an allen möglichen. Ja? Das können ganz tiefe Abhängigkeiten sein, Dinge, die sie anbeten, Götzen, die sie verehren, Menschen, die sie verehren, Autos, die sie verehren, Computer, die sie verehren, Berufe, Geld. Und wir rufen sie dahin, das loszulassen und sich Gott zuzuwenden. Das sind aber auch ganz banale Dinge, wie der Streit auf dem Weg zum Gottesdienst oder das Referat, was am nächsten Tag zu halten ist. Dinge, die immer wieder die Menschen wegziehen wollen, die Konzentration der Menschen abziehen aus der Gegenwart Gottes. Und insofern ist Anbetung immer auch ein Kampf mit Kampf verbunden. Es ist immer kein leichter Weg zu Gott und das sollten wir wissen. Und manchmal, wenn Anbetungszeiten so mühsam und schwierig sind, dann liegt es auch daran, dass da ein geistlicher Kampf abgeht. Und deswegen ist es gut auch zu wissen um die geistliche Kraft des Lobpreises. Und zu wissen, hier sind nicht nur wir am Werk, sondern da ist auch Gott mit am Streiten. Das ist ein Kampf, den wir kämpfen. Dann ist es aber auch der Kampf mit Menschen. Ich sage jetzt mal bewusst nicht gegen Menschen, aber Anbetung ist nicht unangefochten. Ja, ich habe viel darüber geredet, über Vorurteile, die es gibt, Missverständnisse, Angst in den Gemeinden. Ich finde es ganz interessant, dass der David hier auch auf so viel Widerstand stößt. Ja, er macht ja eigentlich ein freundliches Angebot. Er kommt in das Lager und sagt, wo ist denn jetzt dieser Philister? Ich kämpfe gegen den. Wenn sich von euch sonst keiner traut, ich mache das. Anstatt dass die Leute sagen, hey, das finden wir aber toll, dass du das machen willst, kriegt er Gegenwind und ist ganz verwundert. Ja, also Eliab, sein ältester Bruder, sein eigener Bruder, ein ältester, also älteste Brüder gibt es ja auch in manchen Gemeinden. Als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du eigentlich hergekommen und wem hast du die wenigen Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zuzusehen. Ja? Vielleicht kommt euch da das ein oder andere davon bekannt vor, ja? Was man euch so sagt. Wenn ihr sagt, wir würden gerne in unserer Gemeinde den Lobpreis leiten. Ja? Was? Ja. Ja. Warum bist du überhaupt hergekommen? Ja? So nach dem Motto, warum habt ihr uns nicht, warum seid ihr jungen Leute überhaupt in dieser Gemeinde? Ja? Warum geht ihr nicht woanders hin? Wir haben es so schön gehabt bis jetzt, jetzt bringt ihr alles durcheinander. Ja? Warum müsst ihr überhaupt anfangen mit diesem Kram? Ja? Was wollt ihr überhaupt? Oder wem hast du die Schafe in der Wüste überlassen? Da kann man ja zweierlei raushören. Erstens mal, du sorgst dich überhaupt nicht um die Schafe, die dir anvertraut sind. Ja? Kennt ihr auch vielleicht bekannte Untertöne? Ist euch denn die Gemeinde ganz egal? Sind euch die armen alten Leute denn ganz egal? Ich sage jetzt mal jung und alt, weil das ist oft ein Konflikt, der einfach da ist, ja? Den man oft hört und weil wir ja im EC-Jugendbund hier sind. Ja? Muss nichts mit Alter zu tun haben. Aber sind dir denn die Leute in der Gemeinde ganz egal? Ja? Sind dir denn unsere Traditionen ganz egal? Irgendwie so, dieses, ist es denn egal, was wir wollen? Oder man kann da auch rauslesen, warum bist du nicht bei deinen Schafen geblieben? Mach doch lieber das, was du bisher gut gemacht hast. So nach dem Motto, du warst ein guter Jungscharhelfer, mach das doch lieber weiter, muss das denn sein mit der Musik? Ja, bleib doch lieber bei deinen Leisten, mach doch da mit, wo du bisher warst, was kannst du? Bleib dabei. Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du denkst wohl, du bist was Besseres. Du denkst wohl, du bist heiliger als andere. Du hältst dich wohl für die geistliche Elite. Du bist aber vermessen. Oder die Unterstellung, du bist ja nur gekommen, um beim Kampf dabei zu sein. Ja, du machst das ja nur, weil du gerne auch da vorne stehst. Du willst dich ja nur in den Mittelpunkt stellen. Du willst ja nur dazugehören. Das sind alles Vorurteile, Vorwürfe, die man oft hört. Und der arme David fragt ganz verschüchtert, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Kann einem richtig leid tun. Ja? Und ich habe doch nur meine Hilfe angeboten. Und jetzt wird mir alles Mögliche unterstellt, was ich gar nicht will. Das kann passieren. Und ich habe euch versucht, in diesem Wochenende ein bisschen zu erklären, dass man nicht gleich zurückschießt in so einem Kampf, sondern dass man versucht zu verstehen, was dahinter steckt. Dass es sehr, sehr viel mit Geschichte zu tun hat, sehr, sehr viel mit, wo man herkommt, was man kennt, sehr, sehr viel mit Missverständnissen und mit Vorurteilen. Und es ist gut, sich auf diesen Kampf einzulassen, nicht indem man zurückschlägt und sagt, ich bin aber gegen euch, sondern indem man mit Geduld über diese Dinge redet. Das ist der Kampf, den wir suchen. Mit Geduld über Missverständnisse reden wenn jemand sagt, ihr singt ja nur Englisch, damit man irgendwie nichts versteht, ja, dann zu erklären, warum man überhaupt englische Lieder vielleicht singt. Ja, euch sind überhaupt unsere musikalischen Traditionen egal, ihr wollt nur dieses neumodische Lobpreiskram singen. Man versucht zu erklären, dass man damit nicht andere Musik abwertet, sondern dass man nur versucht, auch andere Musik mal zu machen, dass man auch darüber reden kann. Also das Gespräch suchen und auf diese, also in diesem Sinne den Kampf, sich auf den Kampf einzulassen. Denn die andere Möglichkeit wäre, A, die Waffen sinken zu lassen und zu sagen, dann lasse ich es eben sein. Dann bringe ich mich eben nicht ein an der Stelle, wenn ich jetzt nicht den Applaus kriege, sondern nur Gegenwind. Oder das weiter zu suchen und zu sagen, dann gehe ich eben woanders hin. Das ist immer der leichte Weg, den auch viele gehen. Aber ich würde euch einladen, euch auf den Kampf einzulassen und zu sagen, auch wenn es mühsam ist, wir möchten gerne das Gespräch suchen und geduldig weitergehen, ohne jemand von den Kopf zu stoßen. Lieber mal ein bisschen langsamer gehen und so. Es gibt noch einen anderen Kampf, das ist so der Kampf gegen die eigene Anfechtung. Das ist das, was hier der Saul übernimmt im Auftrag von David. Nein, nicht im Auftrag, aber er nimmt sicherlich David seine eigenen Gedanken aus dem Mund. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Ja? Das ist ja normalerweise die innere Stimme, die uns das sagt. Ja? Ich kann das nicht, ich bin zu jung, die anderen können das alle besser. Ja? Klassische Haltung eines Lobpreisleiters. Ja. Manchmal sagen uns das andere auch, du kannst das nicht, du bist zu jung, aber meistens sagen wir uns das selber schon laut genug. Ja. Und dann vergleichen wir uns und sagen, da ist jemand, der kann das viel besser. Warum soll ich das denn machen? Und auch auf diesen Kampf lade ich euch ein, euch einzulassen. Der David jedenfalls hat seine Antwort parat. Er hat gesagt, ich habe früher schon mit Bären und mit Löwen gekämpft, jetzt werde ich auch mit diesem Philister kämpfen, also nach dem Motto, ich habe ein bisschen Erfahrung, bringe ich mit, jetzt bin ich bereit, mich auf ein neues Feld einzulassen und mit Gottes Hilfe werde ich das tun. David sagt ja auch später, ich kämpfe nicht ich kämpfe gegen dich, sondern Gott ist auf meiner Seite. Gott macht diesen Kampf eigentlich. Das ist also auch ein Kampf gegen die Anfechtung. Das Interessante ist, dass David seinen eigenen Weg finden muss, die Dinge zu machen. Das ist ja auch manchmal schwierig. Also hier diese Stelle in Vers 38. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm seinen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm seinen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewöhnt. Und er legte es ab. Ich finde das auch ein spannendes Bild für Lobpreisleiter. Ja, manchmal werden einem Dinge aufgelegt, ja, die nicht die eigenen sind. Ja, man kann das auf ganz verschiedene Weise verstehen. Manchmal ist es ein bestimmter Stil von Anbetung, ja, wo man sagt, wir würden gerne, dass du das so machst, wie wir es immer schon gemacht haben. Und man sagt vielleicht, ich kann das nicht, das ist nicht meine Weise, es zu tun. Ich komme aus einer anderen Generation, ich mache das anders. Ich habe meinen Stab und meine Steine. Das ist meine Weise. Und vielleicht muss man manchmal neue Wege gehen, um zum selben Ziel zu kommen. Und manchmal funktionieren vielleicht auch die alten Rüstungen nicht. Oder sie sind uns zu groß. Es kann aber auch sein, dass du irgendwo die tollen Lobpreisleiter gesehen hast, ja, und sagst, so wie die, das will ich auch machen. Du gehst irgendwo in den Gottesdienst und sagst, das machen wir jetzt auch. Und man übernimmt sich, ja. Man will quasi schon den fünften Schritt vor dem ersten gehen und stellt jetzt eine Band zusammen, ja, und will jetzt die super fetzige, rockige Anbetungszeit machen, aber in Wirklichkeit ist man musikalisch noch gar nicht so weit. Und man versucht, ein Vorbild nachzuahmen, was einem zu hoch ist. Ja, das kann auch sehr eine Ursache von sehr viel Kampf und Mühe sein, dass man versucht, etwas zu machen, was man noch nicht kann. Weil man es irgendwo gesehen hat, weil man denkt, so muss das sein, Lobpreisfunk geht nun mal so. Und vielleicht ist es mal dran, es ganz einfach zu machen, wie ich euch erzählt habe in der Kirchengemeinde, da war es vielleicht nicht dran, jetzt mit einer Band den Gottesdienst zu gestalten, sondern es war dran, erstmal die eigene Liturgie zu erforschen und zu erkunden und sich darin erstmal wohlzufühlen. ja, und sich nicht mit größeren Rüstungen und Waffen anzulegen, in denen man dann nur mühsam gehen kann. Also, Kampf kann man auch vermeiden, indem man wirklich versucht, das zu tun, was Gott einem selbst aufträgt. Und nicht das, was andere wollen, nicht das, was man bei anderen gesehen hat, sondern den eigenen Weg finden. Also, viel Kampf, viel eher. Naja, also es gibt Kämpfe und es ist gut, wenn wir das wissen und wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir wissen, der Kampf ist eigentlich nicht unserer, sondern Gott kämpft und Gott hat eigentlich den Sieg auch schon gewonnen. Das ist gut zu wissen und tröstlich, wenn es manchmal mühsam ist. Das nächste, was wir bei David sehen, im nächsten Kapitel, ist David als Freund. Das ist diese ganze Geschichte der Freundschaft zwischen David und Jonathan, von der wir auch als Anbetungsleiter sehr viel lernen können, über die menschlichen Qualitäten eines Lobpreisleiters, eines Anbetungsleiters. 1. Samuel 18, Vers 1. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Das finde ich in einem kurzen Satz Entscheidendes gesagt über die menschlichen Fähigkeiten eines Lobpreisleiters. Natürlich geht es uns darum, das Herz Gottes zu suchen, ja, und eine Verbindung von unserem Herzen mit Gottes Herzen zu schaffen. Aber auf dem Weg dahin ist es eben auch nötig, dass wir eine Verbindung der Herzen zu den Menschen erreichen. Ja? Dass wir, die wir da vorne stehen, eine Beziehung aufbauen zu den Menschen, die wir leiten wollen. Ohne Beziehung klappt es nicht. Und um diese Verbindung der Herzen zu erreichen, braucht es manchmal ganz normale menschliche Fähigkeiten der Kommunikation. Und oft ist es so, dass sich Lobpreisteams bei mir beschweren über den Kampf, den sie erleben und die Gemeinde, die macht nicht richtig mit und es ist alles so mühsam und schwierig. Und wenn ich dann mal im Gottesdienst war, dann weiß ich, woran das liegt. Ja? Weil man einfach den Eindruck hat, da vorne sind Leute, die nichts mit mir zu tun haben, die mich nicht angucken, die unfreundlich oder beziehungsweise sehr konzentriert vielleicht gucken, die nicht mal ein freundliches Guten Morgen sagen, weil sie so mit der Musik beschäftigt sind. Und es entsteht einfach überhaupt keine Beziehung. Und dann hat man auch keine Lust, mit jemandem mitzugehen, wenn da keine Beziehung da ist. Und ich glaube, dass es eine wichtige Aufgabe von Lobpreisleitern ist, diese Beziehung der Herzen herzustellen. Man nennt das eben auf Fachdeutsch eine Kommunikationsfähigkeit. Ich finde aber Verbindung der Herzen ist auch ein schönes Wort. Ja. Es sind so einfache Grundregeln der Höflichkeit, die man in jeder mitmenschlichen Begegnung respektieren sollte. Wenn ich mit jemand rede, gucke ich ihn an. Ja, das sollte normal sein, aber es ist für Lobpreisleiter überhaupt nicht normal. Die sind oft, gucken die, wer weiß wohin, ja, in ihre Noten, auf ihr Team, auf ihre Finger, aber nur nicht auf die Leute. Ja. Verständlicherweise, weil natürlich auch ein bisschen Unsicherheit dahinter steckt. Ja. Ihr müsst euch das überlegen, die Pastoren, die vorne stehen, die sind da 10 Jahre lang für ausgebildet worden, um sich auf diesen Beruf vorzubereiten. Das sind meistens sowieso Typen, die gerne vor Leuten stehen und die auch mit Gruppen keine große Berührungsängste haben oder die es zumindest gewöhnt sind. Ja? Lobpreisleiter sind meistens Leute aus der Gemeinde, die das ehrenamtlich machen und für die es manchmal eine große Überwindung ist, überhaupt vor einer Gruppe von Leuten zu stehen. Und da muss man euch erstmal großen Respekt zollen, dass ihr das überhaupt macht. Nur diese Unsicherheit, die resultiert dann oft darin, dass man so ein eigenartiges Verhalten an den Tag legt. Ja? Ist so manchmal dieses Straußenverhalten. Man denkt, wenn ich die Leute nicht angucke, dann sehen sie mich vielleicht auch nicht. Ne? Und so hat man oft so manchmal den Eindruck, dass so Lobpreisleiter so ein bisschen so, die gucken so irgendwo hin, in dem Bemühen, so nach dem Motto, vielleicht merkt ja keiner, dass ich da bin. Manchmal ist es auch geistlich motiviert, weil man denkt, ich will ja als Lobpreisleiter nicht die Blicke vom Herrn wegwenden. Der beste Lobpreisleiter ist der unsichtbar ist. Man vergisst aber damit, dass ein unsichtbar scheinender Mensch vorne viel mehr die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, als jemand, der sehr natürlich da vorne steht und auch mal einen Blick in die Leute guckt. Das kann viel unaufdringlicher und unscheinbarer wirken. als wenn man dauernd sich fragt, was macht er denn jetzt da vorne, was passiert denn jetzt wohl, hallo, guckt er mich auch mal an oder so. Ja? Also Leute angucken ist eine ganz wichtige Geschichte, ist auch nur ein, ja, da ballt sich das so, diese ganze Frage von wie man auftritt, also auch ein bisschen selbstsicheres Auftreten, wenn ich vor Menschen stehe, dass ich mich wirklich hinstelle und sage, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen, ja. Und sehr oft merkt man so, das sind so normale Probleme der Kommunikationswissenschaft, also dass man gerne mit Hand vor dem Mund redet, wenn man unsicher ist, ja. Das ist dann oft sowas, oder dass man, während man redet, noch so ein bisschen rumwuselt, das sind alles so Übersprungshandlungen, womit man vermeiden möchte, wirklich da zu sein, ja. Oder dass man immer nur so halb so eigentlich sich dahin dreht und dann so eben zur Gemeinde was sagt, achtet mal auf solche Verhaltensweisen bei euch, ja. Das sind alles so unauffällige, also unbewusste Versuche zu vermeiden, dass man wirklich da ist. Ja? Also, wenn ihr leitet, dann geht doch nach vorne, geht geradewegs, überlegt euch am besten schon vorher, wo ihr hingeht. Ja? Und wenn ihr dran seid, dann geht ihr dahin, stellt euch dahin und sagt, hier wollte ich hin, hier bin ich auch und ich schäme mich nicht dafür. Ja? Mit den Leuten reden. Ich halte das für wichtig. Ich glaube, es gibt so ein Missverständnis, dass die heiligsten Anbetungszeiten die sind, wo der Anbetungsleiter nichts sagt und nur in seiner Musik aufgeht. Das mag in einem gewissen Rahmen auch so sein, wo jeder weiß, was Sache ist und wo man überhaupt nichts mehr erklären muss und sonst was. Im Normalfall, im Sonntagmorgen-Gottesdienst, wenn man auch für Gäste offen sein will, wenn man ein bisschen menschlich und freundlich sein will, ist es nett, guten Morgen zu sagen. Freundlich guten Morgen zu sagen und nicht nur zu sagen, jetzt geht's los. Oder irgendwie so. Wir singen 325 im grünen Gesangbuch oder so. Ja. Das sind so die normalen Regeln menschlicher Freundlichkeit, die man auch oft in Fernsehgottesdiensten zum Beispiel einfach vermisst. Ja? Da gehen Leute zum Pult und sagen, liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ja? Und man denkt, dann begrüß mich doch, wenn du es schon sagst. Ja? Also, normal menschlich die Leute mal ansprechen, zu sagen, jetzt nehmen wir uns Zeit, Gott anzubeten. Machen das mit dem Lied. Ab und zu zwischendurch auch mal reden. Im Laufe der Anbetungszeit kann man sich immer mehr rausnehmen. Also ich würde nicht die ganze Zeit reden und zu jedem Lied eine Einführung machen und sowas. Aber nach diesem Prinzip, dass man die Leute am Anfang mit auf den Weg nimmt, ist es auch nett, am Anfang ein bisschen zu reden, eine Verbindung der Herzen herzustellen. Und wenn die da ist, dann zu sagen, okay, und jetzt wendet euch mal auf Gott. Aber die Leute sollen sich ein bisschen wohlfühlen. Und die suchen... Es gibt so eine gewisse Grundunsicherheit sowieso schon mal im Gottesdienst. Ja? Wenn man Mr. Bean in der Kirche gesehen hat, diesen kleinen Clip, ja, das sagt alles über, wie sich Leute im Gottesdienst fühlen. Ja? Da kommt man hin, da gehen merkwürdige Vorgänge links und rechts neben einem. Ja? Leute stehen auf, setzen sich wieder. Man weiß jetzt nicht, was erwartet wird. Also schon Christen haben eine gewisse Unsicherheit. Ja? Zumal wenn es um Lobpreis geht und das ist jetzt irgendwie neu und man weiß nicht so ganz, die normale Liturgie ist vielleicht fehlt und man weiß gar nicht, woran man sich entlanghangeln soll. Das ist eine Unsicherheit. Viel schlimmer bei den Nichtchristen und den Gästen. Die wissen überhaupt nicht, was sie erwartet und was sie machen müssen und so. Die sind arme, hilflose Wesen, ja? Und die suchen nach jemandem da vorne, an dem sie sich orientieren können. Der sagt, hier, ich nehme dich bei der Hand, ich gehe mit dir den Weg, brauchst keine Angst zu haben. Wir gehen durch dick und dünn und durch dunkle Todestal auch noch hindurch, bis wir im Haus des Herrn sind. Ja? Danach suchen die Leute und das sollten wir ihnen auch geben. Eine freundliche Hand, eine Verbindung der Herzen, die sagen, hallo, hier bin ich. Und so banale Dinge auch zu gucken, wenn man den Eindruck hat, da hinten ist ein Fenster auf und das stört, das lenkt die Leute ab. Da ist es auch meine Verantwortung als Anbetungsleiter, dafür zu sorgen, dass das Fenster auch mal zugemacht wird. Ja, oder wenn man den Eindruck hat, es ist zu dunkel oder es ist die Luft ist weg. Das sind alles so menschliche Dinge, auch die man auch als Anbetungsleiter gucken könnte. Einfach ein Freund der Menschen zu sein. Ich hatte jetzt noch nicht den Eindruck, dass dieses Fenster jetzt stört, aber wenn es so war, ist es auch gut. Solche Sachen, ja, das ist unser Job als Anbetungsleiter. Nicht irgendwie vom Küster oder sonst was. Ist auch nett, wenn der Küster da auch mit dran denkt. Aber unsere Aufgabe ist es auch, den Menschen ein Freund zu sein. Wir nehmen sie mit auf die Reise und wir sollten auch menschlich sein. Verbindlichkeit ausdrücken, Nähe, Freundlichkeit. Da fällt auch dieses ganze Kapitel Gastfreundlichkeit drunter, über das wir schon ein bisschen ausführlicher geredet haben. meine Ansicht, jeder Gottesdienst sollte gastfreundlich sein, nicht nur spezielle Gästegottesdienste. Und das hat was damit zu tun, wie ich meine Worte wähle, was ich den Leuten zumute, wie ich bete. Alles diese normalen menschlichen Fragen. Okay. Das nächste, David der Diener. David der Diener. David wurde eingestellt von Saul als ein Diener. Er war Knecht oder bezahlter Musiker am Hofe Sauls, aber er sollte Saul damit dienen. Und das ist auch unser Job als Anbetungsleiter. Wir sind Diener in vielerlei Hinsicht. Wem dienen wir alles? Das erste Mal, wir dienen Gott. Das ist ja auch eine Übersetzung von Anbetung, Gottes Dienst. Unsere erste Loyalität ist Gott gegenüber. Unsere Musik soll ihm dienen. Unsere Anbetung soll ihm dienen. Auf ihn sind wir ausgerichtet. Was er sagt, zählt erstmal. Deswegen auch die erste Frage, wenn wir eine Anbetungszeit vorbereiten, was sagst du denn, Gott? Was willst du denn? Dein Diener hört. Rede, Herr, dein Knecht hört. So wie das Samuel sagt. Die zweite Richtung, in die wir dienen, unsere Musik, unsere Anbetungsleitung soll der Gemeinde dienen. Wir sind nicht da, damit die Gemeinde uns dient, so nach dem Motto, seid mal ein nettes Publikum. Ja? Die Leute sollen nicht tun, was wir wollen, sondern wir sollen tun, was die Leute wollen. Wir dienen mit unserer Anbetungszeit den Menschen. Das hat praktische Auswirkungen, auch auf die Musik, haben wir ja schon drüber geredet. Dass ich eine dienende Musik, das heißt eine unterstützende Musik mache, die Leuten hilft, dass sie singen können. Es ist keine Musik, die, wo ich will, dass mir die Leute zuhören. Ja? Sondern ich will mit meiner Musik den Leuten eine Grundlage geben, auf der sie ihre Anbetung verwirklichen können. Insofern ist es eine sehr dienende Aufgabe. Es ist manchmal auch frustig für Musiker. Ja? Weil man auch gerne Musik macht, die wahrgenommen wird, die, wo man Applaus für kriegt und sowas. Ja. Aber im Gottesdienst ist die Hauptrichtung der Musik, dass sie den Leuten dienen soll. Und nicht so sehr, dass die Musik im Mittelpunkt steht. Das muss man sich einfach klar machen. Das ist eine andere Art von Musik. Das heißt auch, dass es keinen Sinn macht zu sagen, die gute Musik muss unbedingt laut sein, weil ich das so will. Und es hilft den Leuten nicht. Ich mache gerne laute Musik. Wenn es denn dient, ist es ja auch schön. Ja? Aber wenn die Leute nur genervt sind dadurch und man sagt, ja, dann müsst ihr eben noch ein bisschen dazulernen, ja, bis ihr das dann auch toll findet, dann hat man irgendwie die Richtung verpasst. Ja? Also, wir sollen mit unserer Musik den Leuten dienen. Wir dienen auch, oder wir sind eingeordnet und ordnen uns unter der Gemeindeleitung. In jeder Gemeinde gibt es zuständige Leute, die für die Leitung zuständig sind. Und nur die Tatsache, dass wir Anbetungsleiter sind, heißt nicht, dass wir über der Gemeindeleitung stehen. Im Gegenteil, wir sind untergeordnete Leiter. Und deswegen gilt für uns, dass der Rahmen, den die Gemeinde steckt. Ja? Und wir ordnen uns ein in die Vorgaben, die wir von der Gemeinde bekommen. Das sind die zeitlichen Vorgaben. Wenn die Gemeinde sagt, wir wollen nur 10 Minuten Lobpreis, dann machen wir nur 10 Minuten Lobpreis. Und wenn die Gemeinde sagt, wir machen diesen Musikstil, dann machen wir diesen Musikstil. Also ich sage, das sind jetzt so grobe Linien, man kann ja über alles reden, aber grundsätzlich heißt, wir kämpfen nicht gegen die Gemeindeleitung, ja, und sagen, wir wollen es gerne aber alles anders machen oder wir machen unseren eigenen Staat im Staat, für uns gelten eigene Regeln, sondern wir ordnen uns unter das, was die Leitung macht. Das heißt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, die Absprachen mit der Leitung sind wichtig. Es ist wichtig, die Kanäle offen zu halten, dass man gut kommunizieren kann mit den Gemeindeleitern, mit dem Ältestenkreis, mit dem Pfarrer. Dass man in Kontakt bleibt und sich da einordnet. Ich habe das schon gesagt, dass es einfach viel zu oft da Streit und Entzweiung gibt, weil die Lobpreisleute ihren eigenen Weg gehen und sich nicht einordnen wollen. Und dann kämpft man in der Gemeinde und das muss nicht sein. Und selbst dann, wenn ihr den Eindruck habt, die Gemeindeleitung versteht überhaupt kein bisschen von dem, was wir da machen, Die haben ja keine Ahnung, deswegen muss ich das doch so machen, wie ich das für richtig halte. Dann nehmt euch ein Beispiel an David. Der David hat von Anfang an, wenn er seine Lobpreislieder gespielt hat, ist er mit Pfeilen beschossen worden und Speeren beworfen worden von seinem eigenen Leiter, von Saul. Ja? So brutal wird es euch noch nicht zugehen. Ja? Oder hat euer Pfarrer schon mal einen Speer nach euch geworfen? Vielleicht mal die Bibel oder so. Ja? Also insofern geht es uns allen noch ganz gut gegenüber David. Ja? Und David hat, obwohl Saul ihn nach dem Leben getrachtet hat, es abgelehnt, sein Leben lang abgelehnt, sich gegen Saul zu stellen. Er hatte mehrmals die Möglichkeit, den Saul umzubringen. Und zum Beispiel 1. Samuel 24, da ist diese Geschichte, wo Saul in der Höhle schläft, wie man immer so schön sagt, in der Jungschar, weil man das vermeiden will, zu sagen, dass er wirklich in Wirklichkeit austreten war in der Höhle, was da in Wirklichkeit steht. Und David hat die Gelegenheit, ihn umzubringen. Und die Leute sagen, hey, jetzt, das ist deine Chance, jetzt kannst du König werden, jetzt kannst du die Leitung übernehmen. Und oft sind das ja so Prozesse, ne, wo die Leute dann so in der Gemeinde kommen und sagen, ja, du machst das wirklich richtig gut und so, und die anderen, das ist ja immer doof, und willst du denn nicht lieber ein bisschen, ne? Das sind ja dann oft so untergründige Herrschaftskämpfe, ja. Und der David weiß das von sich und sagt, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sprich, er ist von Gott beauftragt, das zu machen. Solange wie er von Gott beauftragt ist, ordne ich mich da unter und werde da nicht meine Hand erheben gegen ihn. Und da können wir etwas von lernen, diese Unterordnung. Zu sagen, selbst wenn der Pfarrer und Pastor überhaupt keinen Draht dazu hat und scheinbar nichts versteht, er ist trotzdem jemand, wo du dich unterordnen kannst. Oder der Ältestenkreis oder wer immer für die Leitung zuständig ist. Da musst du halt versuchen zu erklären, aber nicht dagegen handeln. Und das Letzte, wo wir dienen müssen oder dienen lernen müssen, ist im Team. Ja? Wir haben gestern ein bisschen über diese musikalischen Fragen geredet. Wenn man in einem Musikteam ist, dann muss sich jeder dem anderen unterordnen. Auch das ist schwierig, wenn man es normalerweise gewöhnt ist, alleine Musik zu machen. Ja? Wenn man alleine Musik macht, dann ist man für alles zuständig, für die Melodie, für die Harmonie, für den Rhythmus, für den Text, für alles. Das macht man alles selber. Ja? Am einfachsten ist es am Klavier, da kann man alles machen, die Melodie, die Harmonie, den Rhythmus. Und so, insofern sind Klavierleute immer sehr in der Versuchung, das alles für sich zu beanspruchen. Ja? Aber es geht anderen Instrumenten dann auch so. Und da ist das Geheimnis, ja? Das Geheimnis der Unterordnung, zu sagen, jeder spielt nur so wenig wie nötig. Jeder spielt so wenig wie möglich, so wenig wie nötig. Das, ich übernehme den Teil, der wichtig ist, und überlasse alles anderen den anderen. Und das gibt schöne Musik. Wir haben immer dieses Prinzip, haben wir aus dem Englischen übernommen, das KISS-Prinzip, ja? K-I-S-S, keep it simple and stupid. Ja? Du hast mir das jetzt mit Computergrafik erklärt, ja. Es gibt irgendwie Bitmaps, das sind so super aufgeblasene Computergrafiken, die unheimlich viel Speicherplatz im Computer verwenden. Man kann aber das Nötigste rausfiltern aus den Bildern und die nötigsten Farben rausnehmen, also zusammen komprimieren, und dann hat man JPEG, ja. Und das kann man dann wunderschön verwenden im Internet und versenden und sowas, ja. Und das gibt im Grunde am Ende das Ergebnis, was für die Augen genauso schön ist, ja, aber im Grunde wesentlich weniger aufgemotzt und sowas, und deswegen für den Computer viel besser zu verarbeiten. Auch ein nettes Bild für die Musik, ja, dass man jeweils immer nur in jeder Lage der Musik das Nötigste hat. Also wenn man Schlagzeug hat, dann macht das Schlagzeug den Rhythmus, dann muss ich nicht auf der Gitarre auch noch den Rhythmus schrummeln. Ja, für die Gitarristen jetzt mal, damit die auch mal ihr Fett wegkriegen. Ja. Wenn man jemanden hat, der Rhythmus macht, dann macht er auf der Gitarre wirklich nur einfache Akkorde und nicht auch noch Perkussion. Ja. Oder wenn ihr zweite Stimmen habt, wenn ihr mehrstimmig singen könnt, dann müsst ihr nicht auch noch, weiß ich nicht, mit dem Keyboard dann die Flächen reintun, dann kann man mit dem Keyboard lieber Klavier spielen oder so. Also da so ein bisschen überlegen, Aufgaben verteilen und lernen, sich unterzuordnen. So Musik zu machen, dass ich auf die anderen höre, überlege, wie kann ich mit meiner Musik am besten den anderen unterstützen. Das ist eine spannende Aufgabe, und da müssen Musiker auch sehr, sehr viel federn lassen, sich nicht selber zu verwirklichen auf ihrem Instrument. E-Gitarristen machen das auch sehr gerne. Möglichst laut aufdrehen und dann, das fetzt so richtig. Ne? Und alle anderen können sich nur die Ohren zuhalten. Also, auch da dienen lernen. Dienen lernen.
Das ist ja eigentlich auch noch das Problem, dass viele meinen, dass die Lautstärke vielleicht das Nicht-Können überdeckt. Also,
ja.
Das finde ich manchmal wirklich, also jetzt nicht nur ja. nach Virus-Team, sondern insgesamt so in dieser Musikszene.
Ja, und das kommt, jetzt kommt aber auch aus dem Prinzip, dass jeder Musiker mit dem Prinzip reingeht, ich gebe alles, was ich habe. Ja? Das heißt, und wenn 5 Leute alles geben, was du hast, hast du nicht 100%, sondern 500%. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ja? Und wenn 5 Leute zusammen Musik machen, dann muss jeder 20% geben. Ja? Und 80% in der Tasche lassen und sagen, das könnte ich zwar auch, das mache ich aber jetzt nicht. Ja? Das erfordert ganz schön viel Demut. Ja? Auch lautstärkenmäßig. Man denkt ja oft, also das ist ein fetziges Lied, ja, also zum Beispiel ein schwungvolles Lied, das denkt man, das wird schwungvoller dadurch, dass man es lauter macht und dass man es schneller macht. Es ist aber ein Trugschluss. Manche Lieder sind unheimlich schwungvoll, wenn man sie schön langsam macht. Wenn man sie zu schnell macht, verlieren sie ihren Schwung. Das ist so bei Musik, ja. Könnte man jetzt noch, ich bin jetzt nicht mehr in der Musik, deswegen mache ich jetzt die Beispiele nicht mehr, aber groß ist unser Gott zum Beispiel, lebt davon, dass es langsam gespielt wird. Wenn man das schnell singt, dann ist der Groove weg. Dann hat es auch keinen Schwung mehr. Man denkt aber oft, ey, das ist ein fetziges Lied, das müssen wir ein bisschen schneller machen. Oder lauter. Ja? Oft ist also wirklich versucht mal, wenn ihr als Musikteam seid, eure Lautstärke auf die Hälfte zu reduzieren. Ihr werdet merken, das klingt sogar schöner. Ja? Weniger spielen. Alle Instrumente, weniger spielen. Mit der Gitarre nicht dauernd den Rhythmus durchschrummeln, sondern einfach mal einen Takt Pause lassen. Nur die 1 spielen. Akkorde auch. Wenn du normale Akkorde spielst, lass einfach mal ein paar Seiten weg. Spiel mal nur 2 oder 3 Seiten für den Akkord. Du wirst merken, es klingt mal ganz anders. Ganz schön. Ja? Einfach mal, überleg mal, was du alles weglassen kannst. Und du merkst, je mehr du weglässt, desto schöner wird es. Es ist etwas hart für Musiker zu merken. Aber ja, das heißt dienen. Okay. David ist aber nicht immer Diener geblieben, er ist auch König geworden. Auch das ist etwas, was wir von ihm lernen können. Nämlich leiten. Wir müssen auch Menschen leiten. Auch da haben wir verschiedene Ebenen, die wir leiten. Einmal leiten wir die Gemeinde. Wir leiten, also es gibt ja verschiedene, wenn man von Anbetungsleiter redet, verschiedene Aufgaben, wo man Leitung übernehmen kann. Ja? Einmal ist es die Anleitung der Gemeinde in der Anbetung. Das heißt, derjenige, der vorne steht und die Gemeinde mitnimmt, das ist der Anbetungsleiter. Dann gibt es aber eine zweite Aufgabe der Leitung, das muss nicht unbedingt dieselbe Person sein, das ist die musikalische Leitung. Wenn man zusammen Musik macht, irgendjemand muss die Leitung übernehmen, irgendjemand muss den Rhythmus vorlegen. Da sollte jemand sein, der sicher ist, haben wir schon drüber geredet. Und der sollte die Leitung übernehmen. Das kann jemand an der Gitarre sein, das kann jemand am Klavier sein. Es ist schwierig, das nur mit Stimme zu machen, das will ich euch sagen. Man kann, als wenn man nur singt, die Anbetung leiten, das heißt die Gemeinde mit reinnehmen, aber man kann die Musik nicht leiten, das ist einfach mit der Stimme sehr schwierig. Das heißt, wenn man mit der Stimme nur leiten will, sollte man einen Musiker an seiner Seite haben, der das Musikalische übernimmt, ja? Das ist musikalische Leitung. Eine dritte Aufgabe der Leitung ist die Teamleitung. Ja? Wenn man ein Musikteam hat, viele Musikteams sagen, wir haben keinen Leiter, wir treffen uns irgendwie so. Man merkt aber sehr schnell, dass man da nicht sehr weit kommt. Es ist gut, wenn es jemand gibt, der die Treffen einberuft. Es ist gut, dass jemand da ist, der sich verantwortlich fühlt, dass die Dinger stattfinden. Es ist gut, dass jemand da ist, bei dem man sich abmelden kann, wenn man krank ist. Es ist gut, wenn jemand da ist, der die Probe plant. Also, wenn ihr keinen Leiter habt, legt euch einen zu. Ist mein absoluter Rat. Man muss das lernen zu leiten. Und die Teamleitung muss nicht unbedingt der Anbetungsleiter machen. Manchmal ist es sinnvoll, wenn diese Aufgaben auch zusammenkommen. Es spart manche Kommunikationswege, aber man kann das auch nach Gaben verteilen. Teamleitung. Und dann gibt es noch die musikalische Leitung im Team. Das ist nochmal eine andere Aufgabe. Das ist derjenige, der zum Beispiel die neuen Lieder erschließt und der ein Gespür dafür hat, wie man Lieder spielen kann. Ja, der sagt, hier haben wir ein neues Lied, das spielen wir so, du spielst da das, du spielst das, probier es mal so. Also jemand, der einfach ein bisschen was von Musik versteht und der euch Tipps geben kann. Das kann sogar jemand sein, der sonntags überhaupt nicht mit Lobpreis macht. Vielleicht jemand, der wirklich eine Gabe für Musik hat, der aber sagt, ich habe nicht so viel Zeit, regelmäßig bei euch mitzumachen, aber ich komme einmal im Monat und berate euch ein bisschen, wie ihr arrangiert, wie ihr spielt, gebe euch ein bisschen Feedback. Auch da ist es gut, jemanden zu haben. Es ist ganz schwierig, wenn man sich als Team zusammensetzt und sagt, hier haben wir ein Lied, lass uns mal drüber reden, was wir daraus machen. Da werdet ihr unheimlich viel Zeit verlieren und unheimlich viel Frust euch aufladen, wenn ihr versucht, jedes Vorspiel demokratisch abzustimmen. Da hat der eine eine Idee, der andere hat eine Idee und jeder darf mal vorschlagen und dann fühlen sich die einen übergangen, weil ihre Vorschläge seltener genommen werden. Das ist frustig für solche...
Das ist sehr kreativ, auch bisher, dass wir gemeinsam uns da ein Lied bearbeiten und jeder hat das vorgeschlagen und...
Wenn man, es ist ein bisschen eine Typfrage, wenn man auf sowas steht, dann...
Ja, das war einfach, wenn sich da einer jedes Mal nicht ausdenken würde, ja, ja. Es würde immer irgendwo mehr oder weniger am gleichen Typ gegeben.
Ja, also meine Erfahrung ist die, man muss dann unheimlich viel Geduld mitbringen und sehr viel Bereitschaft zu kreativem Nachdenken und sehr lange Bereitschaft zu langen Wegen. Wenn man das hat, ist das natürlich der kreativere Weg, das ist klar. Meine Erfahrung ist nur, dass sich unheimlich viele Musikteams an der Stelle totfrusten, weil es dann auch so oft ist, dass die Beziehungen nicht geklärt sind. Das heißt, man hat einen Perfektionisten da, dem es immer nicht gut genug ist. Ja? Man hat ein paar Leute, die sind mit vollem Herzen dabei, aber haben nicht so viel Ahnung von Musik. Und dann ist oft eine komplizierte Zusammenstellung. Und dann gibt es viel Streit. Also wenn man ein gutes Team hat...
Wir haben einen musikalischen Leiter.
Ja.
Der ist bei allen total, dass bitte kann jedes Instrument spielen.
Mhm.
Und der sagt dann, okay, das können wir machen.
Ja, das meine ich ja damit.
Aber alle schlagen vor.
Ja, das ist okay, natürlich. Aber letztlich, wenn du viele Vorschläge hast, dann muss es einen geben, der am Ende jetzt mal eine halbe Stunde geredet hat, sagt, wir machen jetzt dieses oder wir machen jetzt jenes. Das meine ich damit. Ne? Natürlich sollen alle möglichst was vorschlagen. Nur, wenn nicht so ganz klar ist, wer jetzt am Ende entscheidet, dann hat man oft fünf Vorschläge da liegen und niemand traut sich so richtig zu sagen, was machen wir denn jetzt? Ne? So, das meine ich damit. Also die Ideen und Vorschläge sollten schon von allen kommen. Das würde ich schon sagen. Es ist mehr so dieses, dass man am Ende, irgendwann muss man nach jeder, wir machen das oft, dann suchen wir zweite, dritte Stimmen raus. Und dann frage ich, hat jemand eine, ja, und dann singt jemand da das, und dann sagt jemand, man könnte es aber auch so singen, und dann hören wir uns das zwei, dreimal an, und so. Dann sagen die einen immer noch, das gefällt mir besser, die anderen sagen immer noch, das gefällt mir besser. Und irgendjemand muss dann den schwarzen Peter ziehen, zu sagen, ja gut, wir machen aber jetzt das so, damit wir jetzt weiterkommen. Das ist diese, und da kann man sich dann den Frust ersparen, wenn man da, sonst sitzt man noch. Ich habe dann oft in so Musikteamproben auch mal zusammen gesessen mit den Leuten und habe dann einfach nur zugeguckt und dann sind das oft so tote Enten, wo man dann bleibt und dann sitzen alle da und sagen, hä, und jetzt, was machen wir jetzt und so und dann entstehen so Frustpotenziale. Also ein bisschen Leitung tut gut. Bei David war es ja so, der war im Grunde schon sehr, sehr früh zum Leiter berufen, ist aber erst sehr spät König geworden. Und das hat etwas damit zu tun, wie Leitung und Autorität entstehen im Reich Gottes. Ja? Hier ist es 2. Könige 5, Vers 1, wird der David erst selber König. Da heißt es, siehe, es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind von deinem Gebein und von deinem Fleisch. Schon früher hast du Israel ins Feld und wieder nach Hause geführt. Außerdem hat Gott dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst über Israel sein. Also hier kommen drei verschiedene Sachen zusammen, warum die Leute jetzt die Autorität von David akzeptieren. David kommt nicht einfach an und sagt, hallo, ich bin jetzt euer König, ihr müsst mir jetzt folgen. Wir sind gleich am Ende, nur für die eilig haben. Ein paar wollten um zwei Schluss machen, ich bin auch gleich am Ende. Also David wird nicht einfach von Gott über die Leute gesetzt, die müssen ihm jetzt alle folgen, sondern Autorität ist etwas, was natürlich entsteht. Und Leitung ist auch nur etwas, was entsteht freiwillig. Auch wenn Gott den David gesalbt hat, es sind die Leute, die ihn zum König machen. Und sie haben drei Kriterien. Das erste Kriterium ist, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch. Also die sagen, du bist so einer wie wir. Wir stehen im Grunde auf einer Stufe. Du fühlst dich nicht als was Besseres. Ja? Wir kennen dich. Da ist eine Beziehung da. Da ist was gewachsen. Was? 2. Könige 5, 1 steht nicht? 2. Samuel 5, Entschuldigung. 2. Samuel 5, 1. 2. Samuel 5,1. Also, sie sagen, du bist einer von uns. Das ist kurz das, was sie sagen, ja? Da ist eine Beziehung da. Du kannst nicht einfach denken, dass die Leute deine Leitung akzeptieren, nur weil du jetzt berufen bist oder weil du jetzt das kannst, ne? Sondern da ist eine Beziehung. Dann sagen sie, schon früher hast du Israel ins Feld und wieder nach Hause geführt. Also das ist die Bewährung. Beziehung, Bewährung. Wir glauben, dass du das kannst, weil du hast das schon früher gut gemacht. Also ein bisschen entsteht Leitung auch durch Bewährung. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, die Leute sagen, ja, das ist gut, wie du das machst, dann werden sie deine Leitung auch akzeptieren. Wenn man ihnen einfach einen Lobpreisleiter vorsetzt und die haben das Eindruck, der macht das nicht gut, dann folgen sie auch nicht. Dann kann man zwar die Macht aufrechterhalten, aber die Autorität hat man dann verloren. Und das Dritte, außerdem hat Gott dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden. Also auch Berufung. Das heißt, hier kommen diese drei Dinge zusammen. Beziehung, Bewährung und Berufung. Und die machen einen guten Leiter. Und das heißt, Leiter entstehen, die werden nicht einfach eingesetzt. Und auch da ermutige ich euch. Ich spare mir die lange Geschichte über David als Mensch mit Macken und Fehlern. Die kennt ihr zur Genüge. Ich will euch das nur mal sagen. Guckt euch die Geschichte von David mal gut an. Dass auch der heilige David, der Mann nach dem Herzen Gottes, ganz gut auf die Nase gefallen ist und ordentlich Fehler gebaut hat in seinem Leben und wie er damit umgeht. Psalm 51 ist da eine gute Schule für Lobpreisleiter. Ich glaube, dass wir sehr gut aufpassen müssen, was wir mit unserem Leben machen als Lobpreisleiter. Dass wir in unserem Herzen Gott treu bleiben, dass wir in unserem Verhalten das abdecken, was wir in der Anbetung sagen. Dass wir uns aber auch bewusst sind, dass wir nicht perfekt sind, sondern dass wir alle Fehler machen und auf die Nase fallen. Und es hat keinen Sinn, heilig zu spielen und irgendwo in der Verborgenheit dann auf die Nase zu fallen. Der einzige gute Umgang ist, dass wir Schuld, wenn sie da ist, vor Gott bringen, dass wir bei Gott Vergebung empfangen und dass wir in einer Offenheit vor Gott sind. Und David hat diesen entscheidenden Vers gesagt, dass Opfer, was Gott sucht, sind eigentlich nicht die Opfer, also nicht die Brandopfer und diese ganzen Geschichten, all das Tolle, was wir Gott bringen können, sondern das eigentliche Opfer, was Gott gefällt, ist das Opfer eines zerbrochenen Herzens. Also das heißt, ein Herz, das nicht stolz ist, das nicht denkt, ich bin was Besseres, ich bin so heilig, sondern ein Herz, das weiß, ich bin eigentlich schwach, ich lebe nur aus der Gnade Gottes. Das kann ich euch jetzt nur ganz kurz sagen, ihr werdet in eurem Dienst merken, dass das eine sehr wichtige Erkenntnis ist. Dass wir immer von unten kommen und aus der Gnade leben und nicht aus unserem Können, aus unserer Tollheit, aus unserer Begabung, sondern aus der Gnade Gottes. Und das allerletzte, David als Visionär des Tempels. Das ist das Letzte, was ich euch mitgeben will. David hatte es auf dem Herzen, einen Tempel für Gott zu bauen. Das war eines seiner Lebensziele. Aber Gott hat es ihm nicht zugestanden, weil er zu viel Blut an seinen Fingern hatte, wie es Gott sagt. Aber sein Sohn sollte diesen Tempel bauen. Und David hat sein ganzes Leben verwendet, um diesen Tempelbau vorzubereiten. Und das Letzte, was er gesagt hat, als er noch König war, sein Testament für die Leute, die nach ihm kamen, ist folgendes. Steht in 1. Chronik 22, Vers 19. Da sagt er, so richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut Gott dem Herrn ein Heiligtum. Dass man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in das Haus bringe, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll. Also, und dann heißt es im nächsten Satz, als David alt und lebenssatt war, macht er seinen Sohn Salomo zum König. Also das Letzte, was David den Leuten mitgibt, ist, richtet euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut Gott dem Herrn ein Heiligtum. Ich finde, das ist eine gute Auftragsbeschreibung für Lobpreisleiter. Erstens, dass wir selber Gott von Herzen suchen. Und zweitens, dass wir uns aufmachen und Gott ein Haus bauen. Nicht ein Haus, das aus Steinen gebaut ist, aber ein Ort der Anbetung. In einer Zeit, die sich von Gott abgewendet hat, aber letztlich auf der Suche ist nach Gott. Damit sind wir jetzt wieder bei dem, was ich am Anfang in dem ersten Teil gesagt habe. Die Menschen in unserer Zeit suchen diesen Ort, wo sie Gott begegnen können, wo sie Leben finden, wo sie echt werden können, wo sie die Realität entdecken. Sie suchen dieses Fenster in den Himmel. Und euer Job ist es, solche Orte zu schaffen. In eurer Gemeinde, in eurer Kirche, einen Ort zu bauen, an dem Gottes Name verherrlicht wird und an den Menschen kommen können, die Gott suchen. Insofern nehmt das ruhig als Aufgabenbeschreibung mit, Gott dem Herrn ein Haus zu bauen. Wenn Anbetung der Weg ist in das Haus Gottes, dann seid ihr die Bauleute, die an diesem Haus bauen. Und vielleicht nehmt ihr diese Geschichte noch mit. Vielleicht habt ihr sie schon mal gehört. Ging mal ein Mann vor längerer Zeit durch einen Ort und sah am Straßenrand so einen Menschen sitzen, der einen Hammer auf dem Stein rumklopfte. Hat ihn gefragt, was machst denn du da? Sagte, das siehst du doch. Das ist ein Stein, das ist ein Hammer, ich klopfe drauf rum. Naja, geht er weiter, ein paar Meter weiter sitzt wieder einer, klopft mit dem Hammer auf dem Stein rum. Dann sagt er, was machst denn du? Er sagt, ich bin Steinmetzer, ich baue hier einen Stein, ich hau hier einen Stein zu, damit man was draus bauen kann. Naja, sagt er, damit verdiene ich mein Geld. Sagt er, okay, ja. Dann geht er wieder ein bisschen weiter, sieht wieder einen da sitzen, macht dasselbe, haut mit dem Hammer auf dem Stein rum. Fragt er, was machst denn du? Dann sagt er, ich baue eine Kathedrale für den Herrn. Und dann geht er ein paar Schritte weiter und kommt um die Ecke und sieht ein monumentales Bauwerk, wo eine Kathedrale entsteht. Und das ist meine Frage, wie ihr euren Job seht. Ja? Sagt ihr, ja, ich schrummel halt meine Gitarre, ich mache halt gerne Musik. Ja? Das ist halt so das, was ich mache, finde ich halt toll. Oder sagt ihr, naja, ich bin ja Lobpreisleiter in meiner Gemeinde, das ist halt mein Job, das ist halt der Teil, wo ich mich einbringe. Oder habt ihr die große Vision, zu sagen, wir sind Teil davon, ein Haus für Gott zu bauen, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Orte zu schaffen, an denen wir Menschen zur Realität Gottes hinrufen. Und ich würde euch ermutigen, euch so wichtig zu nehmen, dass das euer Auftrag ist.